Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. In diesem Podcast geht's um Tiere, Naturkatastrophen und Weltraum. Und das allein müsste eigentlich schon reichen, um zu überzeugen. Es hat mit der Internationalen Raumstation ISS zu tun. Dort wurde nämlich heute eine Antenne angeschraubt, die Tiere auf der Erde beobachten soll. Man zeichnet also Daten auf von den Tieren auf der Erde, die einen Peilsender haben. Der Astrophysiker Michael Büker wird uns ganz ausführlich erklären, warum das gut ist.
Man erhofft sich davon Erkenntnisse über den Klimawandel zum Beispiel, über die Ausbreitung von Krankheiten und auch für die Früherkennung von Naturkatastrophen. Denn es ist ja seit langem bekannt, dass Tiere bestimmte Bewegungsmuster und bestimmte Verhaltensweisen zeigen, wenn beispielsweise Vulkanausbrüche oder Unwetter bevorstehen.
Außerdem schauen wir nach Afghanistan. Heute wurden 46 Menschen aus Afghanistan nach Afghanistan abgeschoben. In Kunduz sind sie gelandet. Die Stadt liegt aktuell 150 Kilometer entfernt von dort, wo gekämpft wird. Die Taliban gegen Regierungsgruppen. Ist also alles andere als sicher dort die Lage in Afghanistan, sagt auch unsere Korrespondentin Silke Dittrich.
Die Zahl der getöteten Zivilisten in diesem Jahr ist auf einem absoluten Rekordhoch in Afghanistan, das sagen die Vereinten Nationen. Die Menschen, die ankommen in Afghanistan, die landen in Kabul. Die Vereinten Nationen haben auch da gesagt, im letzten Jahr, das ist die gefährlichste Stadt in Afghanistan.
Und wir sprechen in diesem Podcast mit einem Europameister. Mateusz Przybylko wird uns erklären, warum er in Zukunft statt hoch weit springt.
Es ist nicht so, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe. Nein, das ist schön, das macht mir unfassbar viel Spaß. Aber ich will mal für meinen Kopf was Neues mal ausprobieren. Da habe ich mir gesagt, ein neues Ziel setzen.
Einen neuen Reiz setzen. Und wer 2,35 Meter hoch springt, der kann auch sicherlich ganz schön weit springen. Das alles gibt's jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Naja, man kann ja nicht jedem Tier hinterherlaufen. Man kann auch nicht überall in der Natur Überwachungskameras aufstellen. Man würde manchmal aber schon gerne wissen, wohin die Tiere da in der Natur eigentlich ziehen. Ziegen, Elche oder Vögel. Und deshalb hat man manche von denen mit Sendern ausgestattet. Und heute ist Spacewalk-Tag auf der Internationalen Raumstation ISS. Und da wird man versuchen, eine Antenne an die ISS anzudocken, um solche Signale von den Tieren auf der Erde zu empfangen. Michael Büker ist Astrophysiker und hat seit gut 20 Minuten ordentlich Puls, weil er verfolgt das alles für uns. Heute an diesem Spacewalk-Tag. Ja, wie montiert man bitte schön eine Antenne in der Schwerelosigkeit?
Tja, auf der einen Seite kann es einem relativ egal sein, wie schwer die Antenne ist, denn sie bewegt sich in der Schwerelosigkeit trotzdem einigermaßen leicht. Auf der anderen Seite ist das super aufwendig. Die beiden Kosmonauten müssen zum ersten Mal aufpassen, dass sie ordentlich fest sind, ja, dass sie sich gut festhalten oder ihre Füße irgendwo reinklemmen. Dann müssen sie aufpassen, dass ihnen das Werkzeug nicht wegschwebt. Das hat es alles schon gegeben. Und dann müssen die ganzen Kabel auch noch richtig rangeklemmt werden, denn man will ja nicht nochmal raus, wenn man damit durch ist. Also da gibt's einiges zu tun.
Und diese Kosmonauten sind wohl 6 Stunden lang unterwegs da draußen? Dauert das wirklich so lang, ja?
Das ist, zwischen 6 und 7 Stunden ist der Spacewalk geplant. Es sind allerdings noch einige andere Sachen auf dem Plan. Die wollen zum Beispiel noch einige russische Kleinsatelliten aussetzen. Also die haben auf jeden Fall einen vollen Tag.
Und nochmal kurz eingeworfen, diese Antenne, die diese Signale empfangen soll, wie groß ist die?
Die ist schon ziemlich groß. Wenn man sich so ein Zelt vorstellt, wo 3 Leute drin liegen können, dann ist das, glaube ich, ungefähr die Grundfläche von diesem Instrument, wenn es ausgeklappt ist.
Sitzen dann Alexander Gerst und Co. da oben und beobachten das Zugverhalten von Tieren?
Das machen die nicht selbst. Die Daten werden übertragen mit der Hilfe der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und zwar vor allem zum Max-Planck-Institut für Ornithologie, also für Vogelkunde. Die haben einen Sitz in der Nähe von München und einen in der Nähe von Konstanz und die werden dort die Daten auswerten.
Was erhoffen sich die Wissenschaftler genau von diesen Daten?
Man hat bisher noch keine Möglichkeit, auf der ganzen Welt gleichmäßig, gleichförmig und über einen sehr langen Zeitraum die Bewegung von Tieren nachzuverfolgen. Da geht es also darum, wie Vögelschwärme beispielsweise ziehen, aber auch große Gruppen von Elchen, Wölfen, alles Mögliche. Und man erhofft sich davon Erkenntnisse über den Klimawandel zum Beispiel, über die Ausbreitung von Krankheiten und auch für die Früherkennung von Naturkatastrophen. Denn es ist ja sozusagen schon in der Folklore seit langem bekannt, dass Tiere bestimmte Bewegungsmuster und bestimmte Verhaltensweisen zeigen, wenn beispielsweise Vulkanausbrüche oder Unwetter bevorstehen.
Jetzt wird es zum ersten Mal, könnte man sagen, so richtig konkret da oben an der ISS. Man weiß genau, was geforscht wird. Ist es das einzige Experiment in diese Richtung?
Also Icarus ist ein einzigartiges Experiment. Das bedeutet, es gibt noch nichts, was das so ähnlich gemacht hat. Das Besondere daran ist, dass die kleinen Sender, die an den Tieren befestigt sind, nur ganz schwach und ganz klein sein können. Die wiegen weniger als eine 2-Euro-Münze und die funken nur mit der Kraft ungefähr von so einem WLAN-Sender am Laptop. Und das ist das einzige und erste Experiment in dieser Richtung. Aber auf der ISS wird grundsätzlich auch zum Beispiel an Pflanzen und Kleinstlebewesen geforscht, um das Leben, das Ökosystem auf der Erde besser zu verstehen.
Wird dieser Sender, diese Antenne denn eigentlich dann irgendwann mal wieder demontiert, wenn die Crew die Raumstation verlässt, oder wie läuft das dann weiter?
Also es gibt keinen Grund, wenn einzelne Crews wechseln, dann auch das Experiment wieder abzubauen, sondern man möchte stattdessen, dass das Experiment möglichst lange, solange die ISS selbst auch noch Bestand hat, das sind mindestens 7 Jahre und hoffentlich noch einige mehr, diese Daten einzusammeln. Denn alle, die leben und das System Erde erforschen, wissen, es gibt nichts Wertvolleres als Daten, die über einen sehr langen Zeitraum auf gleichförmige Art und Weise gesammelt werden. Und da sind viele Jahre Bewegungsdaten von etlichen tausend Tieren eine super Sache.
Icarus ist ein deutsch-französisches Forschungsprojekt, eine Initiative. Damit sammeln die Wissenschaftler Daten von verschiedenen Tieren am jeweiligen Standorten. Die Tiere haben Sender und man kann da zum Beispiel sagen, wenn sich Ziegen irgendwo in eine Richtung bewegen, dann könnte es vielleicht sogar zu einem Vulkanausbruch in der Nähe kommen. Solche Erkenntnisse erhofft man sich dadurch. Darüber habe ich gesprochen mit dem Astrophysiker Michael Büker. Ganz lieben Dank.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Morgen um 8.30 Uhr ist in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein Flieger aus München gelandet. 46 Menschen aus Afghanistan wurden dorthin abgeschoben. Es war die erste Abschiebung nach dem Selbstmord eines aus Deutschland abgeschobenen Afghanen vor gut einem Monat. Die Bundesregierung sieht die Sicherheitslage in Afghanistan weiterhin als nicht gefährlich an, auch wenn nur 150 Kilometer entfernt von Kabul gekämpft wird und dabei gerade erst über 100 Menschen ums Leben gekommen sind. Die Taliban gegen Regierungstruppen, die von US-Militär unterstützt werden. Es geht um die Provinzhauptstadt Ghazni. Wie mächtig ist eigentlich die Taliban in Afghanistan? Das haben wir uns gefragt. Und was sagt das eigentlich über die Sicherheitslage in diesem Land aus? Und darüber habe ich heute mit unserer Korrespondentin für diese Region, mit Silke Dittrich, gesprochen. Ich wollte zuerst von ihr wissen, was man über die aktuelle Lage in den umkämpften Regionen weiß.
Ja, wir kriegen jetzt im Moment immer noch mehr aktuelle Sachen eigentlich rein. Die Taliban haben letzte Nacht bei mehreren Angriffen in der Provinz Bachlan, das liegt auch im Norden, mindestens 40 Sicherheitskräfte getötet. Vor einer Woche hatten Taliban-Kämpfer Ghazni angegriffen. Das ist eine Provinzhauptstadt, 150 Kilometer südlich von Kabul. Das ist schon was, weil bislang haben die Taliban noch keine Provinzhauptstadt sozusagen unter Kontrolle. Die Regierungstruppen sagen jetzt, dass sie die Aufständischen aus der Stadt verdrängt hätten. Aber der US-Pentagon-Chef sagt, die Gefechte würden in der Stadt immer noch weitergehen. In Afghanistan, muss man mal dazu sagen, wird auch nicht nur ständig physisch gekämpft, sondern das ist ja wirklich auch so eine Propagandaschlacht von allen Seiten. Und weil, wie jetzt zum Beispiel in Ghazni, da werden dann Telefonmasten zerstört, da gibt es dann zum Teil keinen Strom mehr. Da ist es für uns auch total schwer, da wirklich einen Einblick oder einen Überblick zu haben. Aber gestern, und das ist zumindest bestätigt, haben die Taliban dann sogar noch einen Armeestützpunkt gestürmt, der im Kontrollbereich der Bundeswehr liegt.
Jetzt hast du gesagt, die Taliban sind noch nicht im Besitz einer Provinzhauptstadt, sind trotzdem sehr, sehr mächtig. Ja, wie mächtig sind sie denn eigentlich gerade? Was bringen sie alles unter Kontrolle?
Eine Menge. Die aktuelle Karte von Afghanistan sieht eher so wie so ein Fleckenteppich aus, ehrlich gesagt. Die haben Kontrolle in ganz verschiedenen Landesteilen. Die Beobachter aus den USA zum Beispiel gehen davon aus, dass die mindestens 15% komplett unter Kontrolle hätten. Die kämpfen in rund 30% darum, Kontrolle zu bekommen. Und nur knapp über 50% wird überhaupt noch von der afghanischen Regierung kontrolliert.
Du hast diesen Militärstützpunkt schon erwähnt, der im Einsatzbereich der Bundeswehr liegt und der wohl auch von den Taliban angegriffen wurde und unter Kontrolle gebracht wurde. Können Soldaten der Bundeswehr bald in Kampfhandlungen verwickelt sein mit den Taliban?
Ich würde eigentlich sagen nein, weil diese gesamte NATO-Mission, an der die Bundeswehr ja auch mit beteiligt ist, ist eigentlich nur zum Training da und um die afghanischen Sicherheitskräfte auszubilden. Die USA sind eigentlich so die einzigen, die auch in Kampfeinsätze gehen mit einem anderen Mandat. Also theoretisch könnte es natürlich passieren, wenn die direkt angegriffen würden, weil dann dürfen sich die deutschen Soldaten natürlich auch verteidigen. Aber die sind da, und da war ich auch schon öfter nochmal da, eher so in richtig groß, hoch abgesicherten Camps und Militärstützpunkten untergebracht. Aber wir sehen es ja, die Taliban greifen eben immer auch jetzt wieder vermehrt solche Camps an. Und Ja, schwierig zu sagen. Ich würde eher sagen, unwahrscheinlich, aber es ist auch nicht ausgeschlossen.
Jetzt gab es vergangene Woche ein recht merkwürdiges Treffen, nämlich eine Delegation der Taliban hat Vertreter des usbekischen Außenministeriums wohl getroffen, ohne Vertreter der afghanischen Regierung. Was ist das für ein Treffen gewesen?
Ja, also das ist im Moment, finde ich es auch eher so ein bisschen spooky, ehrlich gesagt, weil die Taliban haben sich vor 2 Wochen auch mit Vertretern der USA, also mit Diplomaten getroffen. Jetzt haben sie sich mit welchen getroffen aus Usbekistan. Das heißt also, dass die Taliban als Player tatsächlich mehr angesehen werden von den Ländern entweder drumherum oder von Leuten, die in Afghanistan auch was zu sagen haben. Und das, was einen so ein bisschen daran beunruhigen kann, ehrlich gesagt, ist eigentlich vor allen Dingen, weil die Taliban reden überhaupt nicht mit der afghanischen Regierung selbst. Die empfinden die, wie die es selber mal gesagt haben, eher so als lahmendes Pferd, was sowieso bald sterben wird. Das heißt, die werden schon von den anderen eigentlich als Verhandlungspartner wahrgenommen. Und das, finde ich, zeigt ganz deutlich, wie stark die Taliban im Moment sind.
Silke, wir haben schon oft mit dir gesprochen. Wir haben uns von dir schon oft die Sicherheitslage dort in Afghanistan einschätzen lassen, jetzt vor der aktuellen Entwicklung und auch vor der letzten Abschiebung von 46 Afghanen heute Nacht aus Deutschland. Was sagst du? Immer noch die richtige Entscheidung? Was hat sich daran verändert?
Also aus meiner Perspektive ehrlich gesagt nein. Wenn wir jetzt nochmal ganz genau hinschauen, die Zahl der getöteten Zivilisten in diesem Jahr ist auf einem absoluten Rekordhoch in Afghanistan, das sagen die Vereinten Nationen. Die Menschen, die ankommen in Afghanistan, die landen in Kabul. Die Vereinten Nationen haben auch da gesagt im letzten Jahr, das ist die gefährlichste Stadt in Afghanistan. Da verüben sowohl der Islamische Staat als auch die Taliban sehr häufig große Anschläge. Erst heute wieder in einem schiitischen Viertel, da sind um die 60 Menschen getötet und verletzt worden, auch alles Zivilisten. Ich finde, dass die Bundesregierung abschiebt, ist echt rein innenpolitisch motiviert. Die haben Abkommen mit Afghanistan. Die Regierung nimmt einfach die Menschen alle wieder zurück. Ich möchte das selber nicht entscheiden müssen, aber müsste ich es, ich würde es derzeit nicht tun.
Wie mächtig sind die Taliban in Afghanistan? Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Silke Dittrich gesprochen, die uns auch nochmal die Sicherheitslage in diesem Land eingeordnet hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kennt ihr auch diese Leute, die den Salzstreuer anpacken, wenn der Teller mit dem Essen auf dem Tisch steht, obwohl man ja irgendwie gar nicht weiß, ob nicht vielleicht zu viel Salz drin ist und obwohl man vielleicht auch weiß, naja, zu viel Salz ist ja eigentlich gar nicht so gut. Spielt überhaupt keine Rolle. Diese Menschen, die salzen einfach nach. Gibt aber auch deshalb Menschen wie Karl Lauterbach zum Beispiel, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD, die versuchen, Salz komplett wegzulassen. Das hat er uns mal hier im Update erzählt.
Ich esse kein Salz, was sozusagen zusätzlich in die Nahrung kommt. Zum Beispiel kein kommerzielles Brot, was ja gesalzen ist, oder auch keine gesalzten Restaurantspeisen und keine Konserven. Also nur den natürlichen Salzgehalt, der also in den naturbelassenen Nahrungsmitteln finden können.
Jetzt gibt es eine neue Studie, die sagt, ein normaler Salzkonsum, der wäre gar nicht so schlimm. Und diese Studie hat sich Verena von Keitz aus unserer Redaktion genauer angeschaut. Was stimmt denn da jetzt?
Ich würde sagen, es ist ein neues Kapitel in dem Streit Salz oder nicht Salz oder gutes Salz, schlechtes Salz. Mhm. Um den zu verstehen, muss man nochmal gucken. Es gibt seit etwa 100 Jahren die Hypothese, dass ein hoher Salzkonsum den Blutdruck erhöht. Da gibt es auch viele Studien zu, die das zeigen. Und daraus hat sich die Vorstellung entwickelt, dass zu viel Salz auch zu weiteren Krankheiten wie Schlaganfällen und Herzinfarkten führen kann. Und die Idee, wenn man den Salzkonsum senkt, dann werden diese Krankheiten weniger. Deshalb empfiehlt zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation WHO, man solle pro Tag nur 5 Gramm Salz, also Natriumchlorid, zu sich nehmen.
Konntest du rausfinden, wie viel Salz wir in Deutschland am Tag zu uns nehmen?
Also nach einer Untersuchung vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung essen Männer in Deutschland pro Tag ungefähr das Doppelte von dem, was die WHO empfiehlt, nämlich 10 Gramm Salz. Das sind so ungefähr 2,5 Teelöffel voll, damit man sich das mal besser vorstellen kann. Und Frauen essen zwar ein bisschen weniger als Männer, aber immer noch über dem, was die WHO empfiehlt, mit 8,4 Gramm am Tag liegen sie eben auch drüber.
Also schlecht. Kann man zusammenfassen.
Könnte man jetzt denken, oh, war ja ganz schlimm, ganz viele Menschen sterben hier an den Folgen von so viel Salz. Aber da kommt jetzt die neue Untersuchung ins Spiel. Die kanadische Forscher in der renommierten Medizinfachzeitschrift The Lancet veröffentlicht haben. Die haben nämlich sich die Ernährungs- und Gesundheitsdaten von über 90.000 Menschen aus 18 verschiedenen Ländern angeguckt. Das heißt, sie hatten die Daten zum durchschnittlichen Salzkonsum zum Beispiel, aber auch zu Blutdruck und zur Zahl der Schlaganfälle und Herzinfarkt und so weiter, haben die dann ausgewertet. Und da hat sich gezeigt, dass anscheinend es erst dann sozusagen mehr höheren Blutdruck und mehr Schlaganfälle in der Bevölkerung gibt, wenn die Leute mehr als 12 Gramm Salz am Tag essen. Also noch deutlich mehr als Männer in Deutschland essen.
Ja.
Und das war eigentlich nur dort der Fall, nämlich in chinesischen Untersuchungsgebieten, wo wirklich auch große Mengen an Sojasauce im Essen dafür sorgen, dass sie auf solche großen Mengen von 12 bis 14 Gramm Salz pro Tag kommen.
Und was passiert, wenn es noch weniger Salz ist?
Also das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Also im Gegenteil, bis zu dieser Menge von 12 Gramm Salz am Tag treten nach Angaben der Forscher sogar weniger Herzinfarkte auf, je mehr Salz du isst. Und wenn du jetzt weniger als 5 Gramm Salz am Tag zu dir nimmst, dann könnte das eventuell das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Die Studienautoren folgern eben aus ihren Erkenntnissen, dass die aktuellen Vorgaben, den Salzkonsum weitgehend zu reduzieren, also unter 5 Gramm vielleicht, gar nicht sinnvoll ist.
Okay, also können wir rückschließen, Salzstreuer schön auf dem Tisch stehen lassen. Ja,
ja, das könnte man wahrscheinlich so sagen, weil der Salzstreuer eh nicht zu so einem großen, zu einer großen Menge Salz pro Tag führt. Allerdings in der Wissenschaft und gerade auch bei Medizinern, die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und so weiter zu tun haben, ist das Ganze umstritten. Die kritisieren, dass die Daten von dieser Studie aus Beobachtungsstudien abgeleitet sind und eben keinen ursächlichen Zusammenhang ermittelt haben. Also nur weil da, wo mittelmäßig viel Salz gegessen wird, weniger Herzinfarkte auftreten als da, wo ganz wenig Salz gegessen wird, heißt es ja eben nicht automatisch, dass die Salzmenge im Essen wirklich die Ursache ist. Das ist immer diese Geschichte in der Statistik, eine Korrelation und Kausalität, dass es eben auch andere Gründe dafür geben könnte, die in so einer Beobachtungsstudie gar nicht erfasst werden.
Vielleicht geht es euch jetzt wie mir. Ihr habt viele Zahlen mitbekommen und viele Theorien und wisst gar nicht so richtig, was jetzt Sache ist mit dem Salz.
Das ist so ein grundsätzliches Problem, immer in der Wissenschaft gerne auch. Und gerade wenn wir uns um Ernährungsstudien und sowas kümmern, wie Vorgaben, was man jetzt essen soll, damit man gesund bleibt. Es gibt bei allem eigentlich immer eine Studie, die das eine zeigt und dann auch wieder eine, die das Gegenteil zeigt. Was aber vielleicht auch eine Rolle spielt, und das scheint mir hier bei dieser Geschichte zu greifen, ist so ein altbekannter psychologischer Mechanismus, dass wir nämlich sehr stark festhalten an dem, was wir für richtig halten, weil wir das lange so gelernt haben, auch wenn es widerlegt wird oder wenn es dann sozusagen plötzlich andere Daten gibt. Und wenn es jetzt so lange gegolten hat, dass weniger Salz im Essen mehr Gesundheit bedeutet, dann ist es wahrscheinlich auch für viele Mediziner einfach schwer zu akzeptieren, wenn jetzt jemand kommt und sagt, nö, meine Daten zeigen was ganz anderes.
Das stimmt. Wenig Salz zu essen ist nicht unbedingt gesund. Das sagt zumindest eine neue Studie. Ob es stimmt, das bleibt umstritten. Vielleicht liegt es eben auch daran, wie Verena von Keitz uns erklärt hat, weil die Aussage das Gegenteil von dem ist, was wir lange Zeit zu hören bekommen haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Mittwoch, ja, aber nicht nur Mittwoch. Heute ist auch Tag der Erholung und das wollen wir doch alle irgendwie, oder? Uns mal erholen, aber wir erholen uns ja nicht alle gleich. Ne? Der eine geht joggen und sagt nach 10 Kilometern im Wald, na jetzt bin ich aber richtig erholt. Der andere schüttelt da den Kopf und muss eine halbe Stunde aufs Meer gucken. Gibt's eigentlich sowas wie aktive oder passive Erholung? Und woran merke ich eigentlich, was ich für ein Typ bin? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat das mal für uns versucht herauszubekommen.
Ich drehe einfach die Musik an und dann tanze ich einfach 15 Minuten. Dann komme ich wieder aus meinem Kopf raus in meinen Körper und dann bin ich auch wieder fit für mehr Arbeit.
Eine Möglichkeit. Erholung durch Eskalation. Aber was empfiehlt der Experte? Wie erholen wir uns im Alltag wirklich und nutzen effektiv unsere Freizeit? Der Zukunftswissenschaftler und Freizeitforscher Ulrich Reinhardt beschäftigt sich genau damit.
Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber hinterfragt, was einem körperlich, aber auch geistig eben gut tut. Wenn man sich das insgesamt anschaut, stellt man immer wieder fest, dass es ein ausgewogenes Verhältnis sein sollte zwischen regenerativen Aktivitäten, also wo man wirklich eine körperliche Erholung erfährt, auf dem Sofa liegen, Mittagsschlaf machen, faulenzen, nichts tun und eben dieser sozialen Komponente. Das heißt, mit den Nachbarn plaudern, Freunde treffen, sich mit der Familie beschäftigen.
Klingt eigentlich ganz einfach. Dabei sind wir in der heutigen Zeit eher Freizeitgetriebene. Erholung artet in Stress aus, wenn in der Mittagspause zum Yoga gerannt wird und abends zum Dinner, obwohl man eigentlich hundemüde ist.
Dieses alte Motto, eine Sache zu einer Zeit zu tun, das ist ja heute fast das neue Motto, mehr tun in gleicher Zeit. Also man springt wirklich nur noch von Highlight zu Highlight, wird an sich niemandem mehr gerecht, hat aber trotzdem ständig die Angst, dass man in der Freizeit eben nicht das schafft, was man möchte. Andererseits darf man natürlich nicht vergessen, der wissenschaftlichen Definition nach ist Freizeit definiert über die Freiwilligkeit. Also nur wenn ich etwas tue, ohne es tun zu müssen. Diesen Stress, den machen wir uns dann in der Regel selber.
Zum Glück finden immer mehr Menschen ihre eigenen kleinen Rituale, um im Alltag freiwillig mal abzuschalten.
Richtig, richtig viel backen. tagelang am besten. 20 Sorten Plätzchen, das ist Erholung pur.
Neben dem Sport vor allen Dingen auch Mittagsschläfchen. So eine Viertelstunde, das ist großartig.
Ein bisschen meditieren, bevor man in den Bus springt, um in die Arbeit zu fahren.
Ich versuche, früh schlafen zu gehen. Schlaf ist immer sehr entspannt. Und davor am besten noch eine Runde Netflix auf der Couch.
Es gibt also den passiven Entspannungstypen mit Sofa und Serien und den aktiven.
Also ich mache, um abzuschalten, Fitness. Laufen auch morgens ohne Musik. Dann kommen die Gedanken für den Tag und so weiter und kriege ich auch so ein bisschen Inspiration.
Ich glaube, ich bin eher so ein Aktiventspanner. Ja, ich tue Dinge und lasse damit vom Alltag los.
Ich koche, um mich zu erholen. Das ist für mich wie Meditation irgendwie, das Schnippeln und dann das Verändern der einzelnen Zutaten. Und am Ende hat man die Belohnung auch noch dafür, dass man irgendwie sich erholt hat. Das finde ich großartig.
Freizeitforscher Ulrich Reinhardt sagt, dass niemand ein schlechtes Gewissen haben sollte, egal ob er nun Couch-Potato-mäßig ausspannt oder aufs Rennrad springt. Erholung ist schließlich individuell. Und es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit: sich gepflegt und ganz bewusst einfach mal langweilen.
Langeweile aus Sicht der Bevölkerung ist ja immer negativ behaftet. Dann weiß man nicht, was man tun soll. Dann sucht man schnell die Ablenkung. Historisch gesehen muss man ja schon sagen, dass Langeweile oftmals der Quell für nicht nur Erfindungen war, sondern natürlich auch für Kreativität, für neue Ideen. Insofern würde ich mir wünschen, dass die Langeweile wieder eine Art Aufwertung erfährt.
Auf den Bus warten, ohne Musik zu hören, Bahn fahren, ohne das Handy zu benutzen. Klingt total verrückt, aber ist definitiv ein Versuch wert. Auch 30 Sekunden die Augen zu schließen hilft übrigens. Aber die meisten Deutschen entspannen laut Professor Reinhardt doch ganz klassisch.
Die häufigsten Freizeitaktivitäten sind ganz klar mediale Freizeitaktivitäten. Wenn wir dann aber nach den Wünschen fragen, sind das viel eher einerseits regenerative Aktivitäten, andererseits aber auch soziale Aktivitäten und unangefochten immer an der ersten Stelle landet mehr Spontanität. Also das scheint etwas zu sein, was die Bundesbürger derzeit sehr stark vermissen. Einfach spontan entscheiden, was möchte ich jetzt am liebsten machen.
Uns geht noch weiter. Ihr habt noch mehr Tipps, wie ihr euch von der Arbeit zum Beispiel entspannt. Bei Instagram habt ihr uns geschrieben, der Arbeit aus dem Weg gehen, das ist die größte Erholung für euch. Instagram checken ist dazu lesen, ich setze mich ein paar Minuten aufs Klo. Warum nicht? Sofa bei einem Kollegen im Büro benutzen, 15 Minuten Powernap in der Mittagspause oder in der Sonne essen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben gerade über die unterschiedlichen Erholungstypen gesprochen. Passiv auf der Couch liegen, mit Freunden treffen, im Handy irgendwas machen oder eben aktiv entspannen beim Joggen. Matthäus, was bist du für ein Erholungstyp? Was brauchst du, um dich zu erholen?
Also nach so einem Wettkampf, sag ich mal, so am Wochenende bin ich eher so einer, der braucht gerade so eine physiologische Betreuung. Das ist ganz wichtig, vor allem die Beine, die sind natürlich fix und fertig. Da freut man sich natürlich dann, wenn man eine Stunde auf der Couch liegen kann auch noch und sich ein bisschen entspannen kann.
Und runterkommen war in der Tat auch angesagt, falls ihr euch jetzt fragt, Matthäus, den Vornamen, den habe ich in den letzten Tagen öfter mal gehört. Ja, das hat damit zu tun, dass letzten Samstag 60.000 Menschen im Berliner Olympiastadion aufgrund von ihm ausgerastet sind.
Das gibt's nicht! Ist neuer Europameister im Hochsprung. Unglaublich!
Matthäus Pschibilko, das Olympiastadion gerockt, wie du selber gesagt hast, Europameister im Hochsprung. Aber ich merke, wahrscheinlich hat die Stimme mehr gelitten als die Muskeln, oder?
Ja, genau. Also als ich realisiert habe, dass ich Europameister geworden bin, musste ich die ganze Zeit schreien. Und ich habe halt darauf gefreut, weil ich wusste, ich darf gleich eine Ehrenrunde machen in diesem großen Stadion mit dieser tollen Atmosphäre, mit diesem tollen Publikum. Und da muss einfach alles raus und meine Stimme leidet immer noch, weil ich hatte noch so viele Termine gehabt, aber das habe ich genossen, es hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, meine Stimme beruhigt sich in den nächsten 2 Tagen, dass ich mal wieder normal reden kann.
Ja, da bist du passend dazu zu einem Fußballspiel gegangen, denn dein Bruder spielt Fußball in Düsseldorf, da muss man ja bekanntlicherweise auch nicht so laut sein, kann man natürlich. Wer war denn der Außergewöhnlichste, die Außergewöhnlichste Gratulantin, sag mal?
Ich hatte so viele Nachrichten bekommen, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, als ich im Stadion war und meine Mama gesehen habe, meine Freunde, habe ich mich gefreut, da kamen wieder nochmal die Tränen hoch. Da habe ich mich einfach gefreut, dass die dann da waren. Und ich habe die erstmal gar nicht gefunden, es war so viel, das waren 60.000 Zuschauer, das ist einfach das kann man einfach nicht beschreiben, dieses Gefühl. Mhm. Und dann, da hat man sich gefreut, auch der Trainer war auch da und der hat sich auch gefreut. Ich habe ihn noch nie so strahlen gesehen.
Du sagst selber von diesem Wettkampf, es war der beste Wettkampf deines Lebens. Jetzt muss man das vielleicht ein bisschen erklären. Du hast bei der Hallenweltmeisterschaft in diesem Jahr Bronze geholt, bist deutscher Meister in der Halle und draußen in den letzten 2 Jahren gewesen, viele internationale Wettkämpfe gemacht. Jetzt sagst du selbst aber von Berlin, ja, eben der Wettkampf deines Lebens. Was war denn da so perfekt?
Also perfekt kann ich nur sagen, dass ich, es ist schwierig bei so einem Wettkampf, bei einer Heim-EM, im Heimpublikum, einfach jeden Sprung im ersten zu machen. Ich bin von 2019 bis 2035 jeden Sprung mit einer weißen Weste drüber gesprungen. Und das ist einfach sehr selten. Das ist sehr schwierig, sich da zu konzentrieren. Deswegen konnte ich bis dato jetzt sagen, dass ich bis jetzt mein perfekter Wettkampf mit einer Goldmedaille. Besser geht's ja nicht.
Mhm, absolut. Wir haben mitbekommen von Arthur Abele, dem Europameister im Zehnkampf, dass er vor dem Wettkampf Marshmallows lutscht mit einer speziellen Zuckerlösung. Von Gina Lückenkämper haben wir erfahren, dass sie öfter mal vor dem Wettkampf an einer 9-Volt-Batterie lutscht. Was machst du, um auf Temperatur zu kommen?
Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich versuche mich immer leichter zu machen. Deswegen gehe ich immer 2 bis 3 Mal aufs Klo vorher. Das ist so mein Ritual, was ich quasi vor dem Wettkampf mache.
Okay, aber im Wettkampf selber, wenn man dich erlebt, dann bist du unglaublich gepusht. Also gibt es dann im Wettkampf was anderes? Ich meine, da gehst du ja nicht mehr auf Toilette.
Nee, ich versuche dann natürlich dann, wenn ich vor meinem Sprung, also wenn ich dran bin, vor meinem Sprung die Leute zu animieren, weil das sowas pusht mich. Also das macht mir ja richtig unfassbar viel Spaß, wenn die Leute dann auf mich konzentriert sind und mich dann da versuchen, über die Latte zu bringen. Und es hat funktioniert. Das hat jetzt bei der Heim-EM funktioniert, auch bei den deutschen Meisterschaften vor einer Woche war es auch genauso. Und da habe ich gesagt, so dieses Gefühl möchte ich weiter mitnehmen.
Jetzt ist die große Frage, ob wir uns Sorgen machen müssen. Denn du hast auch schon angekündigt, dass es jetzt mit dem Hochsprung das vielleicht erstmal für den Moment war. Du wirst jetzt Weitspringer, ja?
Genau, also seit 2009 war ich immer international dabei. Seit 18, U20, U23 aktive. Und da braucht man auch als Sportler so eine mentale Pause, sage ich mal so. Es ist nicht so, dass es jetzt so klingt, dass ich jetzt keinen Bock mehr vorsprung. Nein, das ist schön, das macht mir unfassbar viel Spaß. Aber ich will mal was für meinen Kopf, was Neues mal ausprobieren. Da habe ich mir gesagt, so ein neues Ziel setzen, wie im Weitsprung, die 7,40 Meter, die deutsche Quali für die deutschen Heimmeisterschaften. Das habe ich mir jetzt als Ziel gesetzt. Und danach geht es im Sommer dann natürlich wieder weiter an den Hochsprung, wo wir dann arbeiten und dann für die WM qualifizieren möchten für Doha.
Ja, und Tokio steht ja dann auch noch an, 2020. Genau, ja. Das heißt, du machst eine Sprungdisziplin, da kann man den Körper so einfach umstellen. Ich meine, einmal springst du hoch und einmal springst du weit, ne?
Ja, genau. Also ich habe das mal ausprobiert, das war 2015 das erste Mal. Da bin ich 6,95 Meter gesprungen, ohne Brett, ohne Technik. Das sah wirklich komisch aus, wie so, wenn ich zum ersten Mal weitermachen würde. Und ich habe das ja früher mal gemacht, als ich jünger war, mit 14 und 15. Aber das ist nicht so einfach. Und da habe ich zu meinem Trainer gesagt, so, ich muss es nochmal machen. Das hat mir Spaß gemacht. Und das ist halt so ein anderer Reiz, den man so dem Körper antun möchte.
Ja, da sind wir gespannt, wann du die nächsten 60.000 dann im Weitsprung rockst. Jetzt bist du bei deinem Bruder, schaust Fußball zu. Du kommst aus einer sehr sportlichen Familie. Dein anderer Bruder, der spielt auch Fußball. Vater war Fußballprofi, Mutter Leichtathletin. Wie schaut es da aus, wenn man jetzt so der Erfolgreichste in dieser Familie ist?
Also bis dato bin ich wirklich der Erfolgreichste in der Familie. Meine Eltern waren ja vor Ort da live. Mein anderer Bruder auch, wo ich jetzt gerade bin, bei seinem Spiel gucke ich auch gerade zu. Ich glaube, die haben gerade ein Tor geschossen, was ich leider jetzt nicht mitbekommen habe, aber nichtsdestotrotz. Wir freuen uns natürlich, wir unterstützen uns gegenseitig als Familie und freuen uns natürlich, wenn es bei dem einen besser läuft mal oder bei dem anderen einfach mal schlechter, dann unterstützt. Dann sagen wir einfach, komm, Kopf hoch, es geht weiter. Wir sind so eine Familie, die einfach Spaß haben am Sport und das machen wir halt gerne.
Beeindruckende Familie, beeindruckende Persönlichkeit. Mateusz Przybylko, Europameister im Hochsprung. Jetzt schnell zum Bruder. Am Samstag kann man dich im Fernsehen sehen. Da bist du auch noch, nachdem du in Birmingham Wettkampf gemacht hast, im aktuellen Sportstudio.
Genau.
Also weiter so und hoffentlich dann noch höher oder noch weiter in den Sprungdisziplinen. Schönen Abend, danke fürs Interview.
Vielen Dank.
Tschüss. Das war das Update für heute mit Thilo Jan und Verena von Keitz. Wir sind morgen wieder für euch da, wenn ihr mögt.
Juhu.
Bis dahin. Wuhu. Tschüss, habt einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.